das sich die Aufgabe gestellt hat, völlig ohne eine Analyse, ob danach heutzutage eigentlich noch Bedarf bestände, zu analysieren, warum auf dieser wunderschönen Welt es mit Reichtum und Armut so steht, dass es immer mehr Reichtum gibt und immer mehr Arme, dass die Bedürfnisse der Staaten dazu führen, dass man immer öfter genötigt ist, über Kriege und andere Gewalttätigkeiten zu berichten. All dies behandelt der Gegenstandpunkt. Die neueste Ausgabe ist gerade rausgekommen. Die behandelt vor allen Dingen natürlich naturgemäß den Nahen Osten, die dortigen Kriegsaktionen Saudi-Arabien, den Fortschritt in Sachen Palästinenser und Israel, die Fragen Nordkorea, aber auch das Thema, das wir heute vielleicht mal näher beleuchten wollen, nämlich die Frage Iran, also die Frage des Gegensatzes USA zum Iran und so weiter. All diese Punkte werden im Gegenstandpunkt abgehandelt, der ist im Buchhandel erhältlich.
Ihr bietet auch Diskussionstermine an. Wann ist denn der nächste Diskussionstermin hier in Frankfurt?
Am 10. Oktober ist ein Diskussionstermin. Wir veröffentlichen nicht nur unsere Argumente, sondern stellen sie eben auch zur Diskussion, wollen mit anderen Einigkeit darüber herstellen, was wir an Erklärungen und Analysen über die Welt haben, weil es ist ja eben auch eine praktische Sache, sich dazu zu stellen und nicht nur eine kontemplative. Unsere Diskussionsveranstaltungen finden, wie gesagt, 14-tägig statt. Die nächste ist am 10. Oktober in Frankfurt, und zwar im Gewerkschaftshaus. Das Gewerkschaftshaus ist in der Wilhelm-Leuschner-Straße 65 bis 68. Man geht hinten über den Hof, findet dann auch schon die Räumlichkeiten, die wir dort angemietet haben. Also der Gegenstandpunkt als linke Veröffentlichung bietet Diskussionen über die systemkritischen Argumente der Analyse an, am 10. Oktober. Da können wir auch, was wir heute besprechen, vielleicht etwas vertiefen.
Vielen Dank, Andreas. Also am 10. Oktober, das ist der kommende Montag um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet, aber das liegt vielleicht auch an dem Wetter draußen am Oktober. Nichtsdestotrotz widmen wir uns jetzt dem Thema, das du eben angerissen hast, Andreas. Vielleicht mal ganz kurz, in Deutschland wird hier im Augenblick besprochen, vor allen Dingen, wer wird denn Kanzler, sie oder er, wer macht das Rennen, wer kann sich in diesem Politpoker durchsetzen. Und Index hat ja eine Reihe zu diesem Thema gemacht. Wählen ist verkehrt, 1 bis 4 und sogar 5 nach der Wahl. Wählen war verkehrt. Die Reihe ist nachzuhören auf www.farberot.de. Und wie verkehrt wählen ist, kann man jetzt gerade eben wieder sehen. Der Wähler, der seine Stimme abgegeben hat, der hat bei diesem Machtpoker nichts, aber auch gar nichts zu entscheiden. Es wird gerade über ihn entschieden. Dementsprechend kommt es trotzdem vor, dass die Sachen, die von den Gewählten entschieden werden, gar nicht unbedingt auf Seite 1, sondern eben erst auf Seite 7 in den Spalten der großen Zeitschriften erscheinen. So auch das Thema, das wir uns heute nämlich etwas genauer ansehen wollen. Andreas, du hast es eben gesagt, der Gegensatz zwischen der USA und dem Iran. Der Iran kommt also so ein bisschen in die Schlagzeilen, die EU will da etwas vermitteln. Oder vielleicht solltest du uns überhaupt mal was zu dem Iran sagen. Wieso kommt er in die Schlagzeilen?
Ja, wenn man sich dem Thema nähert, nicht jeder liest ja immer die Seite 7, wie du gesagt hast, bei den großen Zeitschriften. Was erfährt man eigentlich derzeit über diesen neuen Weltordnungsfall dort im Nahen Osten? Man erfährt ziemlich wenig. Man erfährt auch ziemlich verkehrt etwas über den Iran. Eigentlich hört man nur so etwas wie, ja, da gab es Verhandlungen, da haben auch unsere Außenminister England, Frankreich und Deutschland ganz entscheidend mitgemischt, dann muss es sich ja wohl um eine ziemlich gute Angelegenheit gehandelt haben. Und dann hört man und liest man, ja, schade, schade. Der Iran hat einfach die tollen Angebote der Europäer, die sich eingemischt haben in diesen sich zuspitzenden Konflikt, die hat der Iran einfach abgelehnt, unerhört. und dann kommentieren. Die Anne Wills dieser Republik ist immer gleich, nämlich, ja, jetzt hat der Iran es sich selber zuzuschreiben, wenn dort sich alles zuspitzt, es auf kriegerische Auseinandersetzungen vielleicht sogar hinausläuft, wenn das Ganze an den Weltsicherheitsrat überwiesen wird. Tja, und dann frage ich mich, was ist da eigentlich los? Interessiert es eigentlich einen wirklich? Erinnert das nicht irgendwie, diese Zuspitzung mit dem Iran, an die Geschehnisse vor 2 Jahren, als der Krieg gegen den Irak vorbereitet wurde? Ist es nicht wieder so weit, dass die USA sagen, keine Option, also auch nicht ein Kriegszug gegen den Iran ist auszuschließen, wird dort nicht schon wieder ein Weltordnungsfall vorbereitet, der mit blutigen Aktionen eine Weltordnung durchsetzt? Und wie ist es hierzulande? Keiner zuckt. Keine Friedensbewegten melden sich oder kaum. Kritische Stimmen, Fehlanzeige. Also, da muss man konstatieren, dass eine große Lücke klafft. Die Öffentlichkeit ist wie immer auf Richtung. Sie hat wie immer schon vorgedacht, was man denken soll. Ja, wir setzen auf die großen 3 von der EU. Die sind Friedenskämpfer, die sind gut, die machen das schon. Und wenn die nicht zum Zuge kommen, dann ja, dann muss der Iran es sich wohl selber zuschreiben. Und diese Art zu denken provoziert eigentlich, sich wirklich einmal Gedanken darüber zu machen, was dort los ist, worum es dort wirklich geht, sich einmal systematisch dazu zu stellen und nicht einfach darüber hinweg zu huschen, ach ja, da ist es schon wieder schlimm, 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 sondern mal zu prüfen, was liegt davor, was erfährt man eigentlich, wenn man sich ein paar Gedanken macht über die Gegensätze in dieser Welt und die dort am Iran als neuen Weltordnungsfall aufbereitet werden.
Vielen Dank, Andreas. Ich denke, dazu haben wir jetzt genau Gelegenheit. Ich entnehme dem, was du gesagt hast, zuallererst mal, es gibt eine Unzufriedenheit der USA oder auch der Europäer mit dem Iran. Jetzt mal an dich, ich habe einen zweiten Gast, hallo Moritz.
Hallo.
Ja, Moritz, an dich die Frage, diese Unzufriedenheit mit dem Iran, das wird immer so dargestellt, die hat der Iran sich selbst zuzuschreiben. Wollen wir uns doch aber genauer mal ein bisschen angucken, woher kommt es, dass die USA mit dem Iran unzufrieden ist und die EU auch? Was ist da wirklich vorgefallen? Ja. Also die Frage ist, hat sich der Iran da in eine Lage geschafft? Wie ist da die Konstellation?
Naja, der Iran gehört in eine Region dieser Welt, Mittlerer und Naher Osten ist da das Stichwort, der zurzeit von den imperialistischen Hauptmächten, den allen voran, den USA, ziemlich aufgemischt wird. Die sind also unzufrieden mit den dortigen Staaten. Sie haben eine große Kampagne gestartet, die unter dem Titel Demokratisierung läuft, also Demokratisierung der Staatenwelt, vor allem im Nahen Osten. Die haben also offenbar etwas schwer gegen diese Staaten, wie die verfasst sind. Und da ist es sich mal Grund genug zu überlegen, wo eigentlich diese prinzipielle Unzufriedenheit der Amerikaner herrührt. Ich will es vielleicht mal so aufziehen. Es gibt schon, das war schon bei der Irak-Geschichte der Fall und es gibt auch jetzt bei dem, was gegenüber dem Iran angezettelt wird, einen Vorwurf, der den Amerikanern gemacht wird von kritischer Seite. Der heißt dann zum Beispiel, naja, das ist ja klar, den Amerikanern geht's bloß ums Öl. Also das wollen sie sich sichern. Und ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass es da ums Öl geht. Diese Staaten, die dort unten beieinander sind, die sind erstmal definiert darüber, dass sie diesen Rohstoff beherbergen. Nur das Urteil zu sagen, es geht bloß ums Öl, ist dann letztendlich doch verkehrt. Zumindest fasst es gar nicht die Wucht, die da drin liegt, wenn sich die Amerikaner dieser Region annehmen. mal so gesagt, ja, es geht natürlich um das Öl. Das Öl ist der Energierohstoff der kapitalistischen Weltwirtschaft. Und weil er das ist, also weil alle kapitalistischen Ökonomien, die Amerikaner, die Japaner, die Europäer, die Inder und die Chinesen, also alle, die eben eine kapitalistische Ökonomie ihr eigen nennen und auf dem Weltmarkt konkurrieren, benutzen diesen Energierohstoff. Und insofern haben sie, und da allen voran die Amerikaner, ein ausgesprochen strategisches Interesse an der Sicherheit, dass dieser Energierohstoff für sie immer zur Verfügung steht. Und jetzt kommt ja der eigentliche Hammer an der Angelegenheit. Das bringt die Amerikaner auf die Idee zu sagen, also brauche ich eine strategische Ausrichtung einer gesamten Staatenwelt, die quasi die Sicherheit garantiert, die wir brauchen in Bezug auf diese Energiequelle.
Ich möchte den Punkt doch nochmal erklären. Also, Moritz, wenn du sagst, es geht ums Öl, ja, habe ich dich richtig verstanden, dann meinst du nicht, die USA machen da riesengroße Profite mit. Sondern du meinst doch damit, die USA sichern sich damit, so wie das jeder Staat machen möchte und versucht, der eben wirtschaftet, die sichern sich damit ihren Energiezufuhr, haben also quasi ein ganz grundlegendes Interesse.
Ja, also auch das ist eine komische Opposition, die es geht ihnen nicht um den Profit, sondern um. Nein, der eine günstige und vor allen Dingen garantierte Zufuhr mit der Energie hält ja gerade die kapitalistischen Ökonomien in den Ländern in Gang. Damit auch die Profitproduktion, die überall gemacht wird. Zu kurz gegriffen wäre es, wenn man sagt, ja, die wollen halt quasi einen unmittelbaren Zugriff aufs Öl und es muss möglichst billig sein und so weiter. Das ist ja gar nicht so, dass zum Beispiel der Irak vor ein paar Jahren oder jetzt der Iran den Amerikanern, den Europäern irgendwie das Öl vorenthalten wollten. Die verkaufen denen das ja. Aber jetzt kommt die Überlegung rein, die sich die Amerikaner angesichts solcher Staaten machen. Sind es Staaten, die quasi als ihr eigenes Weißwarum, als ihre quasi Existenzberechtigung wissen, dass sie zu nichts anderem da sind, als dieser Lieferant einer Quelle von Energie zu sein, die woanders benutzt wird. Auf diese Rolle sollen sie sich beschränken und darin sollen sie funktionieren. Und da sehen dann die Amerikaner zum Beispiel im Iran durchaus etwas, was sie stört. Nämlich, das ist durchaus ein Staat, der zum Beispiel über die Öleinnahmen, die er dann hat, also die Einnahmen, die er aus dem Ölverkauf bezieht, durchaus eine eigenständige Politik machen will, die darauf abzielt, selber eine Regionalmacht zum Beispiel im Mittleren und Nahen Osten zu werden. Dann fällt den Amerikanern auf, was ist das überhaupt für ein Staat? Der funktioniert zum Beispiel nicht nach den feinen Herrschaftsmethoden wie in Amerika, in Europa, wo frei gewählt wird, wo frei gemeint wird und so weiter. Dann gibt es dort eigentlich eine genauso wie bei uns funktionierende freie Marktwirtschaft. Und das sind lauter solche Raster, die Amerikaner drauf haben, um zu sagen, ist es eigentlich eine verlässliche Macht? Also die Frage, die am Anfang war, ist es eigentlich eine gesicherte Quelle für die Energie, die wir als Schmiermittel für unsere Ökonomie brauchen, überführen die dahingehend, dass sie sagen, ist es eigentlich eine zuverlässige Macht, ein zuverlässiger Staat, auf den wir jederzeit Einfluss nehmen können, der jederzeit unsere Vorstellungen und Diktate annimmt. Und da kommen die Amerikaner immer sehr schnell zu dem Urteil, wenn sie so ihre Raster anwenden, Iran hat zum Beispiel die Zeichen der Zeit nicht erkannt und wehrt sich zum Beispiel gegen die von uns, also von Amerika aus, ins Auge gefasste Neuordnung des Nahen Ostens. Die wehren sich glatt dagegen. Die haben eigene Vorstellungen darüber, wie das weitergehen soll. Daraus wird schon mal geschlossen, ein unsicherer Kantonist und in der Fortsetzung sogar ein bösartiger Kantonist, der sich nämlich unseren Vorstellungen, unseren Auflagen, wie Staaten dort zu funktionieren haben, widersetzt. Und Höhepunkt der ganzen Angelegenheit, dann kommt auch noch so ein Staat wie der Iran daher und sagt, er will sich eine Atomtechnologie zulegen, bis hin zu Atomwaffen. Ich erkläre mir das übrigens auch ganz einfach. Insofern der Iran ja von den Amerikanern so auf die Abschussliste gesetzt worden ist, schon vor etlichen Jahren ist ja der Iran neben dem Irak auf die Achse des Bösen gesetzt worden. Das ist ja sowas wie eine Kriegsdrohung gegen diesen Staat, dass der sich dann überlegt, wie komme ich aus so einer Situation raus oder wie kann ich mich da wehren? Ja, ich muss an Mittel herankommen, die auch einen amerikanischen Präsidenten beeindrucken. Und das ist natürlich dann der Höhepunkt der Kritik an einem solchen Staat, der ist nicht nur bösartig, sondern auch gefährlich. Ja. Also das ist erst einmal so die Logik, die abläuft, dass ein Staat wie der Iran so ins Visier kommt, dass man sagt, ist es jetzt eigentlich soweit, dass dieser Staat bekriegt werden muss? Was ist zu tun? Was hat der Iran zu tun, um das zu verhindern? Und so weiter und so fort.
Vielen Dank, Moritz. Jetzt haben wir also mit dem Iran einen Staat vor uns, von dem die USA erstmal behaupten, wenn sie auf ihn draufschauen, dass der sich nicht so ganz der Weltordnung einfügt, wie sie, die USA, diese Weltverordnung eben vorsehen. Vortragen tut die USA das als eine Bedrohung, die sie durch den Staat Iran erfährt. Kannst du uns mal was zu dieser Analyse nochmal sagen, diese Bedrohung, die die USA da sieht?
Ja, einerseits könnte man sagen, seltsam. Ein Staat legt sich Atomtechnologie zu, erst einmal für Stromerzeugung. Er legt sich militärische Mittel zu, er legt sich dies, das, jenes zu. Warum sind eigentlich die USA sofort in ihrer Sicherheit, in ihrer eigenen Sicht betroffen? Wie kommt es eigentlich, dass die Vereinigten Staaten sofort sagen, irgendwo in der Welt, in diesem Fall im Iran, aber auch in Korea oder sonst wo, irgendwo auf dieser Welt nimmt sich ein Staat etwas heraus, unsere Sicherheit ist gefährdet. Man bemerkt, nicht der Iran hat sich vorgenommen, die USA anzugreifen. Nicht Kuba oder die Nordkoreaner oder sonst wie wollen Amerika entgegentreten, sondern die Vereinigten Staaten stellen sich hin und sagen, die Tatsache, dass hier ein Land erstens einen Willen hat, der sich nicht vollkommen einfügt, in das, was wir der Welt verordnen, ist das erste Indiz, dass hier die Welt nicht in Ordnung ist. Zweitens, wenn ein Land auch noch über Mittel verfügt, um sich Verordnungen der Vereinigten Staaten von Amerika zu widersetzen, dann ist dies der Beweis der Gefährdung der Sicherheit. Was wird jetzt eigentlich in die Sicherheit hineingelegt? Was ist das für eine Sicherheitsdefinition der Vereinigten Staaten? Die Sicherheit ist hier sehr, man muss sagen, weit ausgreifend und sehr sensibel definiert. Es bedeutet nämlich, die Interessen der Vereinigten Staaten sind weltumfassend und sie wollen nicht mehr ertragen, dass es überhaupt Souveräne gibt, die abweichende Auffassungen, abweichende Ziele, abweichendes Machtbestreben haben und Allein dies ist für die Vereinigten Staaten von Amerika schon eine Sicherheitsgefährdung. Wenn man jetzt sagt, naja, das ist ein bisschen Paranoia, halt mal. Das ist einerseits natürlich sehr ausgreifend, aber andererseits, was ist es eigentlich? Es ist doch eine Erklärung, was man will. Es ist doch eine Erklärung, was man vorhat, was man nicht mehr ertragen will. Für die Amerikaner heißt Sicherheit und Frieden, das ist nicht etwa ein Zustand in der Welt, wo sie gerade nicht angegriffen würden, sondern Sicherheit und Frieden heißt, das ist ein ständiger Überprüfungspunkt und wir behalten uns vor, daran, ob alle Staaten auf dieser Welt anständig sich dort einpassen, sie zu messen und nur so lange Frieden zu halten, wie wir, die USA, zu dem Ergebnis kommen, sie passen uns noch ins Konzept, sie sind für uns noch erträglich und da finden die Amerikaner, nein, die Anerkennung anderer Staaten als anerkannte autonome Rechtssubjekte, puh, das ist ein Ärgernis, wenn sie sich nicht an das halten, was wir ihnen vorgeben. Also wenn sie sich nicht an das halten, was wir als so wird regiert, so wird geherrscht, so wird Ökonomie gemacht, so wird gelebt. Wenn sie sich daran nicht halten, und das ist immer mit amerikanischem Nutzen verbunden, wenn sie sich daran nicht halten, dann handelt es sich um einen Missbrauch der Souveränität und die Vereinigten Staaten werden das beseitigen. Das ist eine neue, seit einigen Jahren erst in die Welt gekommene Neudefinition von Sicherheitsbedarf der Vereinigten Staaten, die einhergeht mit Kriegsdrohungen in alle Richtungen. Zusammengefasst, die Bedrohungsanalyse der Vereinigten Staaten ist eigentlich ein Spiegelbild ihres Anspruchs auf unantastbare Weltherrschaft, auf unantastbares Vorgeben, wie auf dieser Welt konkurrierender kapitalistischer Staaten sich andere Staaten einzurichten haben, und zwar nach den Vorgaben der größten kapitalistischen Macht.
Vielen Dank, Andreas. Moritz, jetzt haben wir eben gehört, also die Bedrohungsanalyse der USA ist eigentlich auch deren Anspruch an die Welt. Den Anspruch, der amerikanische Anspruch an die Welt heißt nämlich, fügt euch unseren, den amerikanischen Ordnungsansprüchen. Gleichzeitig argumentieren die Amerikaner dabei aber auch immer so, jetzt zum Beispiel am Iran oder am Irak haben sie es auch gemacht, diese Staaten haben Massenvernichtungswaffen, die müssen wir ihnen abnehmen, koste es, was es wolle. Heißt das, dass dieser Anspruch, den die Amerikaner in die Welt setzen, eigentlich so ein bisschen die Mittel heiligt für den Zweck, den sie davor haben?
Naja, erstmal, wenn die Amerikaner so auftreten, kommt ja da ein interessanter Gesichtspunkt mit rein. Der Andreas hat ja schon darauf hingewiesen, die Bedrohungsanalyse, die Amerikaner haben, die geht ja von ihrem eigenen Zweck aus, den sie auf der Welt haben. Also da heißt es, insofern irgendwo anders Souveräne am Wirken sind und sich dann auch noch Mittel zulegen, mit denen sie unsere Vorstellungen, unsere Diktate, sich dem zu entziehen, also quasi das als Mittel nehmen, sich dem zu entziehen oder gar zu widersetzen, dann sind wir bedroht. Insofern gibt es ja jetzt von daher einen Übergang bei den Amerikanern zu sagen, ich muss quasi nicht nur die Interessen fremder Mächte kontrollieren und denen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Sondern es geht noch einen Schritt weiter. Die sagen jetzt, ich muss quasi dafür sorgen, dass den anderen gar nicht erst die Mittel zur Verfügung stehen, also dass die sich gar nicht die Mittel besorgen können, mit denen sie eine abweichende Meinung in dem konkurrierenden Geschäft zwischen Staaten geltend machen können. Also das ist ein Wahnsinnsprogramm. Das heißt, wir wollen quasi die Quellen auswärtiger Macht neutralisieren, vereiteln. Also das ist genau der Punkt, über den wir ja hier eingestiegen sind. Es gibt ja einen Streit um die, darf sich Iran Atomtechnologie zulegen, bis hin zu den Möglichkeiten, sich irgendwelche Waffen zu schaffen. Da sind die Amerikaner natürlich gleich, stehen die auf der Matte und sagen, halt, stopp. Das werden wir überhaupt erstmal vereiteln, dass die sich überhaupt in die Lage versetzen, uns ernsthaft Schwierigkeiten zu machen. Also das ist ja der totalitäre Anspruch der Amerikaner. Man kann es ausdrücken, wie eben gesagt, unantastbare Weltherrschaft. Oder ich mache mich dadurch ungreifbar, dass ich den anderen, dass ich bei den anderen gar nicht erst so weit kommen lasse, dass sie mir irgendwie in die Parade fahren können.
Vielen Dank, Moritz. Das ist also deine Analyse, entnehme ich jetzt, dass diese Kampfansage, die die USA da an die Welt macht, nämlich an alle einzelnen Staaten, nicht nur den Iran betrifft, sondern eben auch andere. Wir werden gleich noch ein bisschen Musik dazu kommen, wer damit noch angesprochen ist. Dann werden wir uns noch darüber unterhalten, wie der Iran jetzt in dieser Situation kalkuliert. Wir haben uns eben mit meinen Studiogästen, dem Andreas und dem Moritz, unterhalten darüber, inwiefern die Amerikaner mit dem Programm der Unantastbarkeit eigentlich eine Kampfansage machen an die Welt. Moritz, du hast uns ein Zitat noch mitgebracht, ein Zitat vom Rumsfeld, in dem er nochmal ausführt, was Abschreckung aus amerikanischer Sicht bedeutet.
Ja, also um zu unterstreichen, worin eigentlich dieser Anspruch der Amerikaner liegt, mal zwei Zitate vorgelesen. Die machen auch schön plastisch, wie die Amerikaner die Welt betrachten und wie sie sich strategisch auf diese Situation einrichten. Also da heißt es: Um unseren Feinden keinerlei Zuflucht zu gewähren, müssen wir dafür sorgen, dass es keinen Winkel auf dieser Erde gibt, der zu abgelegen, keinen Gipfel, der hoch genug, keine Höhle oder Bunker, der tief genug und kein Transportmittel, das schnell genug wäre, um sie vor unserem Zugriff zu schützen. Das ist das eine. Das zweite Zitat, gleich dazu. Unser Ziel ist nicht einfach zu kämpfen und Kriege zu gewinnen, sondern versuchen, Kriege zu verhindern, Gegner abzuschrecken, nicht nur davon, existierende Waffen zu benutzen, sondern auch davon, sich gefährliche neue Kapazitäten aufzubauen. Also erstens, die Amerikaner kalkulieren natürlich immer schon in der Staatenwelt mit solchen, die sich ihren Diktaten widersetzen wollen. Die Gründe interessieren sie da auch gar nicht. Also die denken gar nicht drüber nach, vielleicht bin ich auch mit denen, was weiß ich, wie umgesprungen oder so und kann man doch verstehen. Nein, das ist nicht der Punkt der Amerikaner, sondern die sagen, ein Widerstand, der sich uns auftut, bedroht unsere Sicherheit. Also ist für uns die Aufgabe gesetzt, quasi eine totale Kontrolle zu gewinnen über jeden militärischen und sonstigen Furz, den irgendein anderer Staat lässt. Also, das Schöne an diesem Zitat, kein Gipfel, der zu hoch, kein Bunker, der zu tief ist, um sich unserem Angriff zu entziehen. Also, die Amerikaner bereiten sich darauf vor, in allen Waffengattungen jeden Punkt der Erde obendrauf, unten drunter zu treffen zu können. Und die Fortsetzung dann, das war das zweite Zitat, wir wollen nicht einfach Kriege gewinnen. Das ist uns ein viel zu bescheidenes Ziel. Weil dann ist es ja immer schon passiert. Dann haben sich doch andere schon die Frechheit herausgenommen, uns quasi mit militärischen Mitteln in die Parade zu fahren. Und das muss gar nicht bedeuten, das amerikanische Kernland anzugreifen, sondern amerikanische Interessen sind ja weltweit unterwegs. Also das heißt, in jedem Erdenwinkel ist amerikanisches Interesse berührt. Und insofern, ein Krieg, der irgendwo stattfindet, ist einer, wenn er nicht von Ihnen genehmigt ist, einer, der Sie betrifft und Sie Ihre Sicherheit bedroht. Und von daher, der geht es dann weiter. Also müssen wir dafür sorgen, dass die anderen gar nicht erst diese Kapazitäten aufbauen können, mit denen sie Kriege, nicht genehmigte Kriege, von uns nicht genehmigte Kriege anfangen können. Und das ist das moderne Ideal der Abschreckung. Oder mal anders bezogen auf die Vergangenheit. Da gab es einen Zustand der Abschreckung, das Schrecken des Gleichgewichts. Da hat man sich immer unter Abschreckung vorgestellt, beide können sich tot machen und das ist dann davon, da lassen sie sich dann von dem Krieg abhalten. Nur bei den Amerikanern wird das ja hier so umdefiniert, dass Abschreckung eine sehr einseitige Sache ist. Das heißt, wir müssen uns in die Verfügung über die Mittel bringen, damit ich jedem anderen schon den Ansatz der Kalkulation mit einem Krieg aus der Hand schlagen kann, damit er erst gar nicht auf die Idee kommt, einen anderen als von Amerika gewünschten Zweck in die Tat umzusetzen. Da ist dann Krieg einseitig ein Mittel der Amerikaner. Also die wollen quasi die Mittel des Krieges oder das Mittel Krieg für sich monopolisieren und das ist ja die schöne Logik dabei, dann wird er auch überflüssig und verhindert, weil sich kein Schwein mehr traut, gegen Amerika was zu unternehmen. Das ist natürlich ein Ideal, aber es ist ein praktisch verfolgtes Ideal der Amerikaner.
Vielen Dank, Moritz, über die Aufklärung dessen, was die Amerikaner im Augenblick hier in der Welt vorhaben. Also wir haben eben gehört, Amerika setzt in die Welt seinen Anspruch, ja, nicht nur, wie der Moritz eben sagte, wie Rammstein sagt, jeden hohen Gipfel und jeden tiefen Bunker treffen zu können. Das heißt, jeden Flecken der Erde, gerade wenn es ein Bunker ist und gerade wenn es ein Gipfel ist. Sondern es setzt auch den Anspruch in die Welt, diesen Gipfel so zu treffen und diesen Bunker so zu treffen, dass von dort aus gar keine Gegenwehr mehr gegen Amerika ausgeht. Dass also kein anderer Staat mehr die Mittel in die Hand bekommt, irgendwie sich zu wehren. Damit wird doch, sag ich jetzt mal, den Staaten in der Welt so eine Art Status zugewiesen, ja? Du gehörst dahin, du dahin und ihr, die meisten, ihr habt sowieso keine Waffen, ihr haltet mal schön da unten still. Das ist natürlich eine Art Kampfansage. Oder wie würdest du das beurteilen, Andreas?
Sicher, es ist eine Kampfansage der härtesten Art. In unserer schönen kapitalistischen Welt konkurrieren die Staaten ja darum, sich in ihrer Konkurrenz um Reichtümer und Macht, um Bereicherung in Kapitalform und Machtmittel in staatlichen Machtballungen, Status jeweils zuzuweisen, zu sagen, da gehörst du hin, das ist dein Recht, ich definiere dir mal das Recht zu. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben aus ihrem kapitalistischen Reichtum etwas gemacht und sie leiten daraus auch Ansprüche ab. Sie leiten daraus nämlich den Anspruch ab, dass sie sich selbst eine Weltordnung zusammenstellen, in der alle anderen in dieser Weltordnung ihren untergeordneten Platz haben. Und das ist eine Provokation für alle anderen, weil sie wissen, die Amerikaner, dass es eine Provokation für alle anderen ist. Schaffen Sie sich Rechtstitel und sagen, auf die berufe ich mich. Ich gucke zum Beispiel darauf, dass diese gefährlichen Massenvernichtungswaffen nicht verbreitet werden. Jetzt könnte man sagen, ja wirklich, Waffen, ABC-Waffen, atomare, biologische, chemische Waffen, mit denen man Millionen von Menschen auf Knopfdruck umbringen kann, das ist ja wirklich grässlich. Man sollte sich nur fragen, warum gibt's die eigentlich? Und man stellt fest, gerade die, die sagen, man darf sie nicht verbreiten, haben den größten Bedarf an diesen Waffen. Mit diesen Waffen wollen sie sich selber unangreifbar machen. Und was machen sie damit? Um dann die Freiheit zum kriegerischen Weltordnen sich zu gewährleisten. Die Nichtverbreitung von gefährlichen Waffen heißt ja gerade, dass die mächtigen Staaten Amerika voran sich diese Massenvernichtungswaffen überhaupt hinlegen. Sie selber behalten sich vor, Massen zu vernichten, wenn sie darauf aufpassen, dass niemand anderes ihnen entgegentreten könnte. Beziehen wir es einmal auf diese jetzt umgehenden Fälle, Korea, Iran und so weiter, dann ist der Titel Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen zusammengeschweißt mit dem Anspruch der Vereinigten Staaten, wir kontrollieren alles, was an Militärmitteln auf der Welt in anderer Staaten Hand ist. Die Kontrolle fremder Militärmittel nehmen wir uns präventiv vor. Wir nennen alle, die einen Willen haben, der gegen Amerika steht, sowieso schon besorgniserregende Staaten. Wenn sie noch irgendwelche Mittel haben, geraten sie auf die Achse des Bösen, werden Außenposten der Tyrannei genannt und so auf die Abschussliste gesetzt. Eine Abschussliste, die sehr bitter ernst gemeint ist, weil die Vereinigten Staaten sich daran machen, sie abzuarbeiten. Bush hat gesagt, der Krieg, den wir jetzt führen, im Irak, in Afghanistan, ist ein Weltkrieg. Ein Weltkrieg, der Jahrzehnte dauern kann. Und er nennt und ergänzt ständig die Liste der in Frage kommenden Staaten. Damit provoziert er tatsächlich alle Staaten zu der Frage, was ist eigentlich los? Weil, wenn es so ist, dass die Vereinigten Staaten sagen, wir beseitigen diejenigen Souveräne, die uns entgegenstehen, dann ist es nicht nur so, dass sie wie in gewöhnlichen Konkurrenzverhältnissen zwischen kapitalistischen Staaten immer mal wieder einen Krieg auf die Tagesordnung setzen, sondern sie definieren ihre Sicherheit so anspruchsvoll, dass sie am Beispiel Iran oder Korea oder sonst wie sagen, die Beseitigung ganzer Staatswesen behalten wir uns vor und zwar nach eigener Entscheidung. Damit müssen alle anderen Staaten auf der Welt nicht nur sich darauf einrichten, dass Amerika so verfährt, sondern Amerika will, dass die eigene Sicherheit dadurch gewährleistet wird, dass die anderen Staaten auf der Welt bis zur Existenzvernichtung oder zur Existenzdrohung mit Unsicherheit konfrontiert sind. Die Verfügung über Massenvernichtungskräfte in amerikanischer Hand soll heißen, die Massen in anderen Staaten sollen eben mit ihrer Vernichtung rechnen müssen, wenn sie sich nicht vollständig auf die Weltordnung, die Amerika verbirgt, einlassen.
Vielen Dank, Andreas. Jetzt entnehme ich dem, was du sagst, oder auch den Kalkulationen, die der Moritz eben aufgemacht hat, wie sie die USA anstellt, dem entnehme ich doch das Wichtige auf dieser Welt, in der Konkurrenz der Staaten, das Wichtige, das sind die Militärmittel. Also die USA selbst machen genau diese Rechnung auf, indem sie sagen, wir achten halt drauf, dass keine anderen außer wir selbst sie in die Hand bekommen. Moritz, du hast vorhin mal gesagt, gut, du kannst dir schon vorstellen, wie der Iran da rechnet, da wird er sich auch Mittel beschaffen. Der arme Iran wird also von den bösen USA kaputt gemacht und kann man das so sagen, oder habe ich...
Naja, das hört sich ganz lustig an. Ne? Natürlich ist der Iran, ich sage mal flapsig, ein Staat wie jeder andere. Das heißt, es ist auch eine Souveränität, die sich mit Mitteln der Gewalt durchsetzen will, behaupten will. Kalkulieren ja auch genauso wie die anderen Staaten auch. Jetzt kann man immer sagen, die Amis machen es ihnen vor, sie werden von den Amerikanern in dieser Weise bedroht. Und dann muss man nur sagen, ja, dann ziehen die Iraner genau den Schluss durch, also muss ich mir eine letzte entscheidende Waffe, ein letztes entscheidendes Mittel zulegen, um mich in dieser Konkurrenz, die mir da aufgemacht wird, in der Bedrohung, die mir da aufgemacht wird, zu behaupten. Es geht gar nicht darum, habe ich da jetzt ein Verständnis dafür. Ich sage erstmal nur, so funktioniert die Staatenwelt. Natürlich sagen die Iraner an der Stelle, worauf kommt es denn eigentlich angesichts der Konkurrenzsituation zwischen den Mächten an? Ich brauche eine Waffe, mit der ich, der Andreas hat eben schon darauf hingewiesen, das geht da um die Möglichkeit, wie der Name schon sagt, Massen zu vernichten. Aber das Entscheidende dabei ist ja, eine Waffe mir zuzulegen, mit der ich jenseits von Erfolgen auf irgendeinem Kriegsschauplatz ein Mittel in der Hand habe, eine komplette fremde Souveränität auszulöschen. Also die Atomwaffen haben ja gerade die Qualität zu sagen, jenseits eines glücklichen, unglücklichen Kriegsverlaufes, hier mal eine Schlacht gewonnen und da mal eine Schlacht verloren, ich verfüge über das letzte Mittel, einer fremden Souveränität den Garaus zu machen, und zwar komplett. Das macht ja diese Waffe A so attraktiv. Deshalb kommen die Amerikaner ja zum Beispiel auch nicht auf die Idee zu sagen, okay, was weiß ich, das Reich des Bösen ist vorbei, jetzt brauchen wir solche bösen Waffen auch nicht mehr, sondern die wollen sich doch gerade das Mittel in Vorrat halten, zu sagen, übrigens, meine Ansprüche an euch anderen Souveräne, die sind insofern wohl begründet, weil wenn ihr diese Ansprüche nicht befolgt, habe ich jederzeit ein Mittel, um eurer Souveränität das Licht auszublasen. Jetzt kommt natürlich der Iran daher und sagt, da ich ein Staat bin, da ich aus eigener Kraft, aus eigenem Interesse heraus mich behaupten, gegen andere durchsetzen will und nicht nur einfach da sein will als Befehlsempfänger und Durchführer von irgendwelchen Diktaten anderer, schaffe ich mir natürlich auch erstens alle möglichen Waffen zu, um hier und da einen kleinen Krieg mal anzuzetteln und zu gewinnen, sondern ich muss mir auch als Staat Iran, der auf der Welt was putzen will, eben diese Mittel zulegen. Und deshalb kommen die natürlich drauf zu sagen, ich will eine Atomwaffe und vor allen Dingen, ich will erst einmal die komplette Technologie mir dafür zulegen, die mich überhaupt in die Lage versetzt, mir diese letzten Mittel der Selbstbehauptung meiner Souveränität und der Selbstbehauptung meiner Souveränität im Sinne, ich kann alle anderen gefährden, in die Hände zu kriegen.
Das heißt also, Moritz, der Staat Iran kalkuliert mit denselben Begriffen wie alle Staaten auch. Er möchte sich als Regionalmacht eben in die Lage versetzen, mitzureden, mitzuentscheiden und will sich da die Mittel und die entscheidenden Mittel, das haben wir eben gelernt, sind eben Waffen, die entscheidenden Mittel möchte er sich da nicht aus der Hand nehmen lassen.
Er will keinesfalls sich etwas aus der Hand nehmen lassen. Dieser Staat ist anders strukturiert als viele andere Staaten. Es gibt eben in dieser kapitalistischen Welt ein paar Ausnahmestaaten. Es gibt von mir aus diese muslimische Republik Iran und die kalkuliert ein bisschen anders als andere und hat eine andere Sittlichkeit und dort ist anderes angesagt. Dort geht es nicht, das bemerken die Amerikaner und auch hiesige Kommentatoren sofort, da geht es nicht um Dollar und Euros, sondern da geht es auch ein Stück weit um das anständige muslimische Leben und all so etwas. Ja, der Staat ist etwas klein bisschen anders, aber die Kalkulation ist offensichtlich, ob aufgezwungen oder aufgenommen, immer die gleiche von diesen Staaten. Ein Staat wie Iran stellt sich noch nicht mal hin und sagt, ich will Atommacht werden, sondern er sagt, ich will einen Atomkreislauf haben. Ich will den atomaren Kreislauf friedlich beherrschen. Und jetzt braucht man nur denken, warum gibt es eigentlich in Deutschland so etwas? Technologie, um diesen Kreislauf zu beherrschen. Zwar hat man in Deutschland den sogenannten Kreislauf nicht ganz vollendet, aber selbst die Atomfabrik in Hanau, der eine oder andere weiß es noch, eine Brennelementefabrik oder das Endlager in Wackersdorf war darauf berechnet, genau das zu können. Und als man es konnte, brauchte man es nicht mehr machen. Warum eigentlich? Da kann man eine Parallele Deutschland und Iran auch ziehen. Iran kalkuliert so, wenn man Atomtechnologie vollständig beherrscht, dann weiß man auch, wie man Bomben baut. Allein das, vollständig zu beherrschen, Bomben bauen können und auch die Mittel dazu zu haben, ist ein Aufstieg in der Rangfolge. Womit kalkuliert man da? Man kalkuliert damit, dass andere Staaten, vor allem die mächtigsten, allen voran die USA, darauf Rücksicht nehmen müssten, wenn man selber zu einem solchen Schritt wie ich kann Atom beherrschen, ich kann die Kernspaltung auch einsetzen für militärische Zwecke. Wenn man so etwas beherrscht, steigt man in der Rangordnung auf. Und dann bemerkt man auch, warum Deutschland überhaupt Atomkraftwerke hat. Atomkraftwerke, diese sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie, das ist doch eigentlich ein ziemlich heikles Ding. Immer wieder kommt es zu Unfällen, wenn die Dinger hochgehen, ne, das weiß man seit Tschernobyl, dann ist ein großer Teil der Bevölkerung und des Landes verseucht. Warum stellt man sich solche gefährlichen Dinger hin? Nun, das war in Deutschland Ende der 50er und in den 60er Jahren überhaupt kein Rätsel. Der Atomminister Strauß, Verteidigungsminister auch in seinem Amt, hat gesagt, wir müssen das haben, um eine Atommacht zu werden. Nicht gleich eine Atombombenmacht, aber wenn man es beherrscht, wenn man weiß, wie man Atombomben bauen kann, wenn man also den zivilen Bereich beherrscht, dann ist man eine ganz andere Macht als diejenigen, die so etwas nicht vermögen. In der heutigen Welt, wo die Vereinigten Staaten sagen, sie bringen die Welt endgültig in ihrem Sinn in Ordnung, nämlich in ihre Ordnung. Ihr kapitalistischer Konkurrenzerfolg soll abgesichert sein durch eine Weltordnung, in der sie allen anderen Staaten ihre Rolle, ihre Rechte, ihre Funktionen zuweisen. In einer heutigen Welt, wo die Vereinigten Staaten sagen, sie legen keinen Wert auf die Anerkennung von Souveränität, sondern beseitigen das, was ihnen nicht gefällt. Regimewechsel nennen sie das ja. In einer solchen Welt kommt ein Bedarf auf, noch stärker als er von den Staaten alleine schon immer verfolgt wird. Der Bedarf wird verschärft. Die Staaten drängen geradezu heutzutage nach immer stärkeren Mitteln, weil sie damit rechnen. Die Unsicherheit, die ihnen aufgemacht wird, wollen sie nicht hinnehmen. Sie wollen als andere kapitalistische Staaten in dieser Welt sich aufstellen als auch mächtig, nicht einfach zu übergehen, nicht einfach mit Regimewechselforderungen zu überziehen. Und dann kommt es dazu, dass Indien sich zu einer Atommacht macht, dass Pakistan die Atombombe sich zulegt, dass Nordkorea gleich laut ruft, ich habe eine Atombombe, vielleicht haben sie noch gar keine, aber nur um den Regimewechsel abzuwehren. Und dass Staaten wie der Iran sagen, sie wollen, nun ja, Schwerwasserreaktoren, sie wollen Turbinen und so weiter sich zulegen und beherrschen, um atomare Prozesse beherrschen zu können. Die Kalkulation des Iran heißt, eine Macht am Golf zu sein, eine wichtige Macht, Reichtum aus Export von Öl ziehen zu können, anderen Staaten am Golf damit drohen zu können, der Iran ist mächtig, also richtet euch auch nach ihm. Sie wollen mit Indien, sie wollen mit China, sie wollen mit Russland Beziehungen aufbauen, die diesen Staat ökonomisch stärken, sodass auch wiederum militärisch daraus gewisse Mittel erwachsen. Das ist eine Kalkulation, wie der Iran sie macht. Und diese Kalkulation ist so gleich, so ähnlich wie Deutschland, wie Frankreich, wie England, aber auch wie die Vereinigten Staaten kalkulieren. Das ist bei nüchterner Betrachtung eigentlich verblüfft, wie frech immer gesagt wird, hier verstößt jemand gegen die Ordnung der Welt. Im Gegenteil, er hält sie, leider, die Welt ist so grässlich in unserer kapitalistischen Konkurrenz. Er hält sie genau an und als Konkurrent kommt er auf die Abschussliste, weil die Vereinigten Staaten sagen, den halten wir für unseren Feind, daher für böse. Ihre Definition, US-Definition, der muss weg.
Ja, vielen Dank, Andreas. Moritz, ich möchte dich nochmal fragen, jetzt haben wir ein bisschen was über die Gründe und auch ein bisschen schon was über die Begründungen gesagt, aber ich denke, das sollen wir nochmal kurz auseinander dröseln. Also, über die Gründe wurde schon was gesagt, die Gründe, warum der Iran sich die Feindschaft der USA zuzieht. Die Begründung, es geht ein klein bisschen anders. Ne? Da wird dann von Demokratisierung gesprochen. Der Andreas hat es eben auch angesprochen. Die Auslieferung von Atomtechnologie, Massenvernichtungswaffen. Wie hängen die Begründung und die Gründe jetzt wirklich zusammen? Oder was kann man an denen ablesen?
Ja, du sprichst ja unter anderem an, die Amerikaner entdecken mangelnde Demokratie oder nicht Vorhandensein von Demokratie, Menschenrechtsverstöße aller Art, Frauen müssen verschleiert gehen. Neulich war ja auch mal eine Wahl im Iran, da hat dann der Falsche gewonnen, also aus westlicher Sicht. Da war natürlich klar, das war keine freie Wahl. Zum anderen der Punkt bei der Atomtechnologie. Der Iran sagt ja immer, er will nur ein Recht wahrnehmen, was ihm eigentlich aus dem Pakt über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen zusteht. Ja, also er sagt ja, okay, ich unterschreibe das. Ich werde keine Technologie, Atomwaffentechnologie weitergeben, aber darüber erwerbe ich mir das Recht auf zivile Nutzung. Da wird ja auch gesagt, naja, also bei dem Iran, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass das bloß vorgeschoben ist und dass er in Wirklichkeit was anderes will. Gut, also das gibt ein ziemlich komplettes Bild ab darüber, dass man es mit einem Staat zu tun hat, dem man, jetzt sage ich es einfach nochmal, nicht trauen kann. Der funktioniert zum Beispiel, das waren die ersten Punkte, die ich nochmal angesprochen habe, nach denen du ja auch gefragt hattest, Menschenrechte, Demokratie und so weiter, funktioniert nicht, wie das bei uns zu Hause der Fall ist. Jetzt kann man sich ja, wenn man sagen wir mal redlich wäre, könnte man sagen, okay, wie funktioniert's denn dann und wie sehen die Leute das, wie fahren die damit? Sicherlich nicht gut, aber das interessiert ja einen Bush nicht und das interessiert auch einen Fischer nicht oder einen Schröder, sondern es ist einfach eine abweichende Herrschaftsform, die nahelegt, dass diese Herrschaft sich in den Kanon in westlicher Herrschaftstechniken, damit auch westlicher Maßstäbe von Herrschaft, nicht einordnen will. Man kann natürlich schon sagen, natürlich sind die Amerikaner nicht in dem Sinn unterwegs, dass sie, wir müssen da unbedingt hin und allen Frauen den Schleier runterreißen. Und wir müssen da unbedingt hin, damit noch der hinterletzte Felache eine Wahlstimme abgeben kann. Das glaube ich auch nicht. Nur, der Punkt ist schon der, die Amerikaner gehen von einer Identität aus, die da heißt, dort wo es wo eine Herrschaft unterwegs ist, die nach den Prinzipien organisiert ist, wie das bei uns der Fall ist, dann ist sie quasi so etwas wie automatisch amerikafreundlich. Weil da soll quasi die Übernahme der Werte oder die Beherzigung der Werte so etwas sicherstellen, wie dann läuft dieser Staat nicht aus dem Ruder. Im Gegenteil, dann garantiert er mir den Nutzen, den ich von ihm haben will. Und insofern kann man sagen, das sind zwar Titel zum Teil aus dem Wertehimmel der kapitalistischen Gesellschaft entnommen, aber andererseits sind es genau die passenden Titel zu sagen, das ist eine Herrschaft, die sich nach Maßstäben von Menschenrechten und so weiter nicht gehört. Insofern ist der Griff gerade, also nicht einfach zu sagen, hey, was ist mit dem Öl? Also das wäre ja sowas, konkretes Interesse benennen und dann könnte man ja auch sagen, ja gut, übers Öl könnten wir uns ins Benehmen setzen. Sondern hier ist der Punkt, der gerade der Übergang zu sagen, die beherzigen nicht die abstrakten, allgemein von uns als allgemeingültig geforderten Prinzipien des Herrschens, ist es so etwas wie eine totale Kampfansage. Also da wird quasi dem Regime, diesem Staat, also von beziehungsweise denen, die diesen Staat machen, die Existenzberechtigung abgesprochen. Also das ist der Hammer dran. Also man, um es nochmal so rum auszudrücken, man sollte nicht drauf reinfallen und sagen, ach, um Menschenrechte geht es denen doch eh nicht, es geht ihnen um das andere, um das Banale, um das Einfache, um das Öl, um ihr Profitinteresse, sondern der Witz ist ja der, insofern sie sagen, es geht um die Prinzipien, ist es ihnen viel ernster, als eben bloßes kleinliches Interesse, sondern da heißt es, dieser Staat hat in seiner Verfasstheit keine Existenzberechtigung und deshalb passen gerade diese Titel zu dieser totalen Kampfansage, zu dieser Kriegsandrohung, die die Amerikaner in die Welt gesetzt haben, als sie den Iran auf die Achse des Bösen gesetzt haben.
Vielen Dank, Moritz. Also die Kriegstitel setzen natürlich dann auch die USA moralisch ins Recht und unterstreichen nur den totalen Anspruch, den sie haben. In der zweiten Hälfte dieser Indexstunde werden wir uns dann damit befassen, inwieweit die Europäer von dieser Kampfansage betroffen sind und wie sie sich dann in diesen Konflikt einmischen. Andreas, wir haben uns eben unterhalten über den Iran, inwieweit der zum Streitfall wird. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und darüber unterhalten, welche Kalkulationen die Amerikaner, eben aber auch der Irak aufmacht. Ich will mal kurz nochmal so viel sagen. Es kam raus, dass die Amerikaner ja einen Anspruch in die Welt setzen. Ihre Sicherheit wäre überall auf dem Globus gefährdet. Deshalb wollen sie auch überall auf dem Globus eingreifen können. Sie wollen sogar so weit gehen, dass sie allen Staaten auf der Welt die Mittel gleich aus der Hand nehmen oder am besten diese Staaten erst gar nicht in die Lage kommen lassen, Mittel in die Hand zu kriegen, die die USA gefährden könnten. Dieser Anspruch, der zeugt erstmal davon, dass offensichtlich in dieser Welt hier militärische Mittel das Wichtige sind. Und der Staat Iran hat ja diese Kalkulation dann gleich nachgemacht, indem er nämlich auch versucht, an genau diese Mittel ranzukommen. Er möchte nämlich den zunächst mal zivilen Teil der Atomenergie für sich nutzbar machen. In diesem Konflikt gibt es jetzt Stimmen, die sagen, ja gut, wenn man sich das anschaut mit den Drohungen, die die Amerikaner aussprechen und den Zeitverläufen, da muss man doch eigentlich sagen, so schlimm ist es doch gar nicht, die USA drohen doch eigentlich bloß, sie greifen doch gar nicht an, sie sind doch eigentlich eher zögerlich oder eher langsam. Was würdest du sagen, wenn Leute so ankommen und die Amerikaner als vielleicht zu zögerlich hinstellen?
Naja, die meinen gar, die seien zu zögerlich, sind sowieso Parteigänger dieser Definition. Der Iran muss bekämpft, seine Regierung muss ausgewechselt, das dortige Volk muss mit einer Befreiung hin zu dem, was wir wollen, beglückt werden. Und wenn jemand sagt, zu zögerlich, dann teilt er den amerikanischen Standpunkt, weil er vielleicht seine eigenen Vorstellungen von, ja tatsächlich, wie leben denn die Frauen dort, wie geht es den Menschen dort, hineinprojiziert, ausgerechnet in die Befreiungsaktionen von potenten, großen Staaten wie Amerika. Da sollte man sich einfach mal anschauen, wie geht es eigentlich den Leuten, wenn sie befreit werden. Die meisten, wenn sie es denn überleben, haben dann etwas zu bewältigen, was ziemlich hart ist, nämlich in einer zerstörten Welt irgendwie sich überhaupt zurechtzufinden. Selbstbefreiung ist das gewiss nicht. Aber lass mich noch einen Moment zu dieser Geduld etwas sagen. Wer sagt, und die Amerikaner selber sagen es ja, wir haben schon sehr, sehr lange Geduld mit den auf der Achse des Bösen liegenden Staaten, auch mit dem Iran, der erklärt, dass die Fortexistenz des Friedens, die Fortexistenz von anderen Staaten, seine Entscheidung, seine Sache ist. Wer sagt, ich bemesse meine Geduld, der sagt, an meiner Geduld und was ich aushalten will an dem, was ich an Sicherheitsverstößen so definiere auf der Welt, darin liegt es überhaupt, ob hier etwas weiter existiert. Wenn die Vereinigten Staaten sich hinstellen und sagen, wie Frau Condoleezza Rice, wir betreiben derzeit keine aktive Politik des Regimewechsels in Teheran, da muss man sich einfach einmal anschauen, was ein solcher Staat wie die Vereinigten Staaten für gewissermaßen zurückhaltend, für gewissermaßen passiv hält, nämlich politische Ächtung, ökonomische Aushungerung, Schwächung, ein Embargo gegen die Staaten, die auf der amerikanischen Liste stehen, Sanktionsdrohungen gegen alle anderen Handelspartner des Irans, Aufbau von Oppositionsgruppen, Radiosender mit Umsturzaufforderungen an die jeweilige Bevölkerung und so weiter und so weiter. All das scheint den Vereinigten Staaten, wo andere sagen würden, das ist ja schon ein ziemlicher Angriff, nicht einfach nur als Kriegsvorbereitung, sondern als Zurückhaltung, Beschränkung. Ja, so beschränkt sind wir derzeit noch. Da merkt man, wie die Maßstäbe sich heutzutage schon verschieben. Dieses nicht gleich Krieg führen bringt Radio- und Fernsehjournalisten schon zu der Frage, können die gar nicht? Da sollte man sich keine Sorgen drum machen.
Andreas, du hast jetzt eben die Mittel aufgezählt, die Amerikaner anwenden. Sie werden im Allgemeinen zusammengefasst unter, wir müssen Druck machen. Mhm. Wir müssen Druck machen heißt, einen Staat unter Druck setzen, von der Bevölkerung bis hin zur Regierung. Willst du sagen, diese Mittel, wir müssen Druck machen, die unterscheiden sich, oder die gehören auf diese lange Liste von Mitteln, an denen am Ende dann eben der Krieg steht?
Oder gibt's da wir wollen ja keine Prognosen machen und wir wollen nichts in den Raum rufen, sondern nehmen wir einfach das, was die Amerikaner sagen. Einerseits machen sie Druck und andererseits bringen sie die in ihren Augen schon längst fällige Kriegserklärung ordentlich auf den diplomatischen Weg. Sie stellen sich hin und sagen, wenn ein Staat, der Erdöl hat, trotzdem Atomkraftwerke haben will im Fall Iran, dann ist das nicht einfach eine friedliche Nutzung der Kernenergie, die jedem zustände, sondern bei dem also böser Wille. Also, so wird immer bei denen geschlussfolgert, also im Grunde genommen schon ein Angriff auf die Sicherheit der Region und die Region gehört wem? Na, der Aufsichtsmacht USA, also ein Angriff auf die USA, also letztlich Unterstützung des Terrorismus. Diese Logik gibt kund, dass die Vereinigten Staaten auf Dauer dieses Regime nicht ertragen wollen. Sie wollen es beseitigen. Es ist also nicht Prognose, wenn wir hier analysieren, was eben auch, wir können es ja nur andeuten, was auch in der Zeitschrift Gegenstandpunkt oder unter www.gegenstandpunkt.com mal nachgelesen werden kann. Wenn wir das nur analysieren, dann ist es nicht Prognose, sondern es ist ein Aufnehmen, einmal unparteiliches Aufnehmen, nicht gleich, ich denke deutsch, ich denke europäisch, ich denke amerikanisch, sondern ein unparteiliches Aufnehmen und sich klar machen, was wird eigentlich schon wieder vorbereitet? Und da heißt es, die kapitalistische Weltordnung mit der Spitze der Großmacht Amerika, der einzigen Supermacht Amerika, hält weitere Kriege, obwohl sie doch schon zwei handgezählt größere gerade führt, für angebracht, bereitet sie vor und hält auch schon Pläne bereit, um diese Option in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie selber sagen, wir beschäftigen die internationale Atomenergiebehörde nur deshalb mit dieser Frage, damit endlich dieser Fall an den Weltsicherheitsrat überwiesen und auch dort beschlossen wird, dies sei eigentlich ein kriegsfähiger Fall. Und die Vereinigten Staaten haben deutlich gemacht, beschließt die IAEO, also diese Aufsichtsbehörde, nicht, was wir wollen, dann werden wir auch ohne diese Behörde das Richtige beschließen. Wird nichts an den Weltsicherheitsrat weiterverwiesen, dann werden wir ohne die UNO, wie schon im letzten Fall, agieren. Insofern wird immer mehr klar gemacht, hier bereiten die Vereinigten Staaten einen neuen, für sie ernsthaften Kriegsfall vor und leider die Leute stellen sich nicht so dazu und sagen, was ist das eigentlich für eine Weltordnung von Kapitalismus und Macht, mit der wir es zu tun haben, sondern sie stellen sich so dazu, oioioi, hoffentlich wird's nicht, hoffentlich haben die Amerikaner noch etwas Geduld, hoffentlich kann unser Außenminister oder die anderen Außenminister noch etwas bewirken. Eine völlig verfehlte Stellung, würde ich sagen.
Vielen Dank, Andreas. Du hast gleich das Stichwort geliefert, das möchte ich den Moritz fragen. Das Stichwort, das du eben lieferst, war ja, können die Europäer, können die anderen Außenminister? Also, ich will es mal so formulieren. Die Amerikaner, wie du sagtest eben, Andreas, setzen diesen Krieg, bereiten diesen Krieg diplomatisch vor. Also setzen ihn auf die Tagesordnung der wesentlichen Gremien, das ist die UNO oder das ist auch diese IAEO. Und spätestens jetzt sind die Europäer gefordert, weil in diesen Gremien sind sie nämlich sitzen sie auch drin. Moritz, wie stellen sich die Europäer jetzt dazu?
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Es wäre, also zu dem bisher Gesagten, es wäre durchaus missverständlich, wenn rauskäme, wir würden behaupten wollen, die Amis wären kriegsgeil oder so. Sondern sie bereiten das vor, weil sie einen guten Grund dafür haben. Also man sollte dann nicht als Betrachter das zum Beispiel darauf beziehen, da sitzt ein durchgeknallter Idiot im Weißen Haus, der nur nach Schwarz-Weiß denken kann und deshalb zu solchen Drohungen greift, die doch die Welt in Unordnung bringen. Sondern man soll es beziehen auf, aha, das gehört also offenbar zu dem normalen Programm einer amerikanischen Weltherrschaft, dass sie die weltweit die Bedingungen setzen will, nach denen die Staaten nach ihren militärischen, nach ihren ökonomischen und so weiter Mitteln zu funktionieren haben. Und da wissen die Amis sehr genau, dazu brauchen sie diese Überlegenheit. Und jetzt ist ja gerade schon erwähnt worden, welche Mittel zum Beispiel, um den Iran schachmatt zu setzen, schon längst angewendet werden. Klar, das sind alles nicht militärische Mittel, aber die sollen ja genau diese, zumindest in Ansetzungen, diese Wirkungen haben, denen man notfalls dann mit Krieg durchsetzen will. Also man setzt ja den Iran unter Druck und sagt, gebe endlich deinen Standpunkt auf, deine Politik auf, dann ersparst du dir den letzten Akt, den ich übrigens jederzeit anwenden will, wenn diese ganzen Mittel nicht wirken. Gut, und jetzt zu deiner Frage, genau in dem Punkt kommen ja die Europäer gleich doppelt ins Spiel. Also wenn die Amerikaner sagen, also als Mittel einsetzen, wir ächten dieses Land politisch, wir verhängen gegenüber denen ein Embargo und so weiter und so fort. Das heißt, wir gucken, dass wir die normalen Mittel, die ein solches Land hat, kaufen, verkaufen, seine diplomatischen Beziehungen mit diesem und jenem unterhalten und so weiter und so fort. Da sind sie natürlich schon darauf angewiesen, dass andere Staaten dabei mitmachen. Also wenn andere Staaten solche Mittel unterlaufen, also nicht bereit sind, gegenüber den Iranern ein Embargo durchzuziehen, sie politisch zu ächten, dann verfängt dieses Mittel, um den Iran klein zu kriegen, natürlich nicht. Also aus amerikanischer Sicht gesehen sind die Europäer zum Mitmachen aufgefordert. Und jetzt kommt der Punkt, auf den du ja schon angespielt hast, und sie sind auch herausgefordert dazu. Nicht, weil die Amerikaner sagen, macht mal schön mit, sondern weil für sie selber ungeheuer was auf dem Spiel steht.
Und ich denke, das sollten wir uns nochmal genauer anschauen. Also diesen einen Teil, inwieweit die Amerikaner, ja, die Europäer, ich sag mal, brauchen oder wollen, nämlich bei der Durchsetzung ihrer auch noch nicht kriegerischen Mittel, und inwieweit die Europäer dann aber deshalb auch noch angesprochen sind, weil das ganze Programm sowieso ein Programm ist, was den Willen der Europäer mitzumischen bei den wichtigen Händel, bei den wichtigen Auseinandersetzungen dieser Welt betrifft.
Ja, gut, also direkt auf den Fall bezogen kann man ja feststellen, der Iran ist ein Land, mit dem die Europäische Union zum Beispiel wunderbare wirtschaftliche Beziehungen unterhält. Sie kauft bei ihnen Öl, sie verkauft denen alles Mögliche. Das heißt, unter den Bedingungen, die die Amerikaner jetzt gesetzt haben, werden eingerissene Beziehungen, und da gehören über dann die geschäftlichen Beziehungen hinaus, diplomatische eingefahrene Beziehungen, die man mit dem Iran unterhält, alles das wird für sich gefährdet. Also die Europäer müssen sich ja überlegen, wir haben uns zum Beispiel im Iran eine Bastion aufgebaut, wir haben dort einen Handelspartner, wir haben einen Partner in anderen Fragen. Dadurch, dass die Amerikaner so da reinfunken, geht dieser Gesichtspunkt an Partnerschaft mit dem Iran verloren. Der zweite Punkt, der ist etwas drüber angesiedelt. Die Europäer haben ja nicht zuletzt, aber da gewaltig bei dem Krieg, den die Amerikaner gegen den Irak geführt haben, gemerkt, hier wird eine ganze Staatenwelt neu, also erstmal zerstört in ihrem alten Zusammenhang, und sie soll sich nach ganz neuen Kriterien ausrichten. Sie soll nämlich akzeptieren, also das soll quasi in diese Staatenwelt eingebaut werden, dass Amerika eine nahöstliche oder mittelöstliche Militärmacht ist, die vor Ort existiert und an der vorbei nichts mehr passieren darf. Und das kratzt die Europäer natürlich noch in einem ganz anderen Maßstab, als hier geht ein Handelspartner verloren, sondern hier geht eine ganze Bastion, auf die sie ja selber nach eigenem Bekunden einen Anspruch erheben als ein Feld ihrer Ordnungsinteressen, quasi verloren. Zumindest aber alles wird fraglich, was sie da bisher an Beziehungen oder an Ordnungsinteressen untergebracht haben. Ich erinnere nur an den Punkt, wie groß soll Europa werden? Ist die Türkei ein Sprungbrett in die muslimische Welt oder eine Brücke in die muslimische Welt? Unsere Sicherheit wird in absehbarer Weise im Krisenbogen Mittlerer, Naher Osten und so weiter entschieden. Das heißt ja so viel wie, da müssen wir hin, wir müssen dort sehen, dass wir Bedingungen setzen können, diese Staaten an uns binden, wir müssen den Staaten aufmachen, welche Sicherheitskonzepte sie zu verfolgen haben, damit unsere Interessen und Sicherheit gewährleistet ist. Und insofern ist es natürlich eine wahnsinnige Herausforderung für die Europäer, also quasi als Konkurrenzmacht zu den Amerikanern, wenn die Amerikaner ihnen die ersten Ansätze, die sie dafür in die Wege geleitet haben, mit einem Krieg oder einer Kriegsdrohung verbauen.
Das Letzte möchte ich doch noch mal ein bisschen genauer haben. Also jetzt haben wir die Amerikaner, wie sie kalkulieren, der Iran, wie er kalkuliert als Staat. Und jetzt sagst du, die Europäer kalkulieren so ähnlich. Also so ähnlich im Sinne von, sie wollen sich auch beteiligen an so einem Machtspiel. Sie haben eigene Interessen und sind dabei durchaus, sehen dabei durchaus sofort sich selbst betroffen, wenn Amerika mit Staaten etwas regelt, mit denen die Europäer auch eine Beziehung haben. Also nicht die armen Europäer oder die netten oder die freundlichen Europäer, die in dieser Welt zum Glück den wilden US-Cowboy stoppen, sondern dem, was du eben sagst, indem ich doch, nein, die Europäer selbst machen solche ähnlichen Rechnungen auf. Also habe ich dich da jetzt richtig verstanden, Moritz?
Ja, genau, da hast du mich vollkommen richtig verstanden. Es ist ein Anspruch Europas, aber man kann auch jeden einzelnen Beteiligten an der EU nehmen, Deutschland, Frankreich, England. Die haben natürlich auch aufgrund der Erfolge, die sie im kapitalistischen Weltgeschäft gemacht haben. Sie sind ja zu Mittelmächten geworden. Also unser Kanzler Schröder sagt da immer, wir sind eine Mittelmacht und jetzt sagt er, und deshalb wollen wir dafür eintreten, dass es auf der Welt friedlich zugeht. Das muss man sich überlegen. Erstens, er beruft sich auf einen Machtstatus, den er sich erarbeitet hat. Zweitens, er sagt, dann habe ich für mich einen weltpolitischen Auftrag. Der sagt ja nicht einfach, na schön, jetzt haben wir ein bisschen Macht, sondern jetzt habe ich einen weltpolitischen Auftrag. Ich habe für Frieden zu sorgen. Und es ist nicht lustig, wenn einer sagt, ich will für Frieden sorgen. Weil dann bezieht er alle Händel, die andere Staaten untereinander haben, auf sich und beurteilt das danach, ob es ihm und seinem Standpunkt zu Pass kommt. Wenn die irgendetwas machen, was er nicht befürworten kann, was er sich nicht bestellt hat, dann sagt er gleich, oh oh, hier muss ich aufpassen, damit die Frieden halten, sprich eine Situation, eine Bedingung einhalten, die meinem Sicherheitsinteresse, meinem Geschäftsinteresse zu Pass kommt. Also das soll man ja nicht einfach weglassen, wenn der von Frieden redet, dass die Europäische Union und die Deutschen vorneweg genauso in die gesamte Welt, also in das, was die Staaten betrifft, eingemischt sind. Also wenn sie so weltmeisterlich exportieren und weiß der Teufel was alles tun, dann haben sie auch die ganze Welt von sich abhängig gemacht. Sie sind umgekehrt abhängig davon, dass in aller Welt alles nach ihren Gesichtspunkten und Maßstäben läuft.
Vielen Dank, Moritz, für diese Aufklärung, die Europäer betreffend. Andreas, an dich nochmal die Frage, was sind denn jetzt die Kalkulationen, vielleicht nochmal ein bisschen genauer, die Europa mit dem Staat Iran macht?
Europa hat eigene Kalkulationen auf Erdöl exportierende Staaten, auf viele andere Staaten. Sie kalkulieren solche Staaten als, die sind unsere Erdölquelle. Wenn ein Staat einen anderen so einordnet, unsere Erdölquelle, dann heißt das natürlich, dieser Staat muss auch so funktionieren. Das ist unser Exportpartner. Natürlich muss dieser Staat so funktionieren. Das ist ein interessanter Gesprächspartner bei der Ordnung am Golf. Ja, was denn? Dann ist also das europäische Interesse, auch noch die anderen Staaten am Golf richtig in Form zu bringen, sie richtig auszurichten, sie so auszurichten, dass Europa dort billig Öl einkaufen, dort gut hin verkaufen kann, dass es dort die Richtung der Politik bestimmen kann, dass also der Nutzen, der nationale Nutzen, um den die Staaten untereinander in dieser kapitalistischen Welt konkurrieren, dort gesichert wird, indem man dort Einfluss nimmt. So kalkulierten bisher die Europäer mit dem Iran und müssen jetzt feststellen, Heu. Die amerikanische, wie soll man sagen, präventive Kriegserklärung, diese Kriegserklärung auf Vorrat, die dort vorliegt, die macht einen Strich draus. Nicht, dass die Europäer etwas gegen Krieg hätten. Nein, das versichern sie. Für Sicherheit, ne, gibt es immer wieder Anlässe, wofür wir gerüstet sein müssen. Nein, sie haben etwas dagegen, dass die Vereinigten Staaten allein über Krieg und Kriegsgründe entscheiden. Und sie ausmischen. Sie haben ein Problem damit, dass das, was sie als einen Besitzstand für sich ansehen, nämlich andere Länder ziemlich im Griff zu haben oder zumindest erpressen zu können, das heißt dann, wir können ökonomisch Druck ausüben. Dass dieser Besitzstand mit einem Strich, wenn die Vereinigten Staaten sagen, Iran kommt auf die Abschussliste, wups, weg ist. Ein Besitzstand, den sie sich zugerechnet haben. Dass, wenn die Amerikaner sagen, hier kommt ein neuer Staat im Nahen Osten, einfach in eine Kriegsdrohung hinein, dass dann das Reinmischen, das die Europäer so gern hätten in den Nahen Osten, immer schwieriger wird. Der Iran als ein Staat, der zum Beispiel zu Israel schlechte Beziehungen hat, feindlich zu Israel steht, ist für die Europäer immer wieder ein Anlass zu sagen, hey Amerikaner, wir haben da gute Beziehungen, könnten wir uns da nicht auch mal beratend betätigen, um bei der ganzen Neuordnung der arabischen und Golfregion ein Wörtchen mitzureden. Und mit einmal sagen die Amerikaner, nein, das sind Probleme. Wie viel sind wir als diejenigen, die anderen vorgeben, wie sie zu regieren haben? Wenn wir ihnen vorgeben, wie sie zu regieren haben, wissen wir auch, wie wir deren Mittel nutzen können. Wie kann man daraus den nationalen Nutzen europäischer Unternehmer machen, da auch europäischer Staaten. Also diese, wie man früher gesagt hat, imperialistische Kalkulation. Ne? Wie viel sind wir Europäer als solche Imperialisten, Weltbestimmer, Weltordner wert, wenn Amerika allein das Weltordnen macht und uns nur zuweist, macht gefälligst hin. Damit haben sie ein Problem. Und sie haben auch ein Problem damit, dass sie sich nicht einfach trauen, sich hinzustellen und zu sagen, hey Amerika, unsere Interessen gehen gehen vor, wir stellen uns dir entgegen, dein Militarismus gilt nichts, wir machen dir eine neue Kalkulation auf. Auch das trauen sie sich nicht. Das entwickelt dann die Sache weiter.
Andreas, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist in der ersten Stunde schon mal angeklungen, ich möchte das gerne nochmal machen. Du hast eben gesagt, du hast eben kurz von Besitzständen geredet. Ich nehme an, du meintest den Einfluss der Europäer auf diese Länder dort unten und hast gesagt, ja, da geht's unter anderem auch ums Öl. Kannst du uns nochmal erklären, inwieweit jetzt eben nicht nur die USA, sondern auch die Europäer als eine große Wirtschaftsmacht, die vom Öl abhängig ist, inwieweit die Europäer einerseits auf das Öl scharf sind, andererseits aber nicht nur einfach das Billige einkaufen wollen?
Ja, die großen kapitalistischen Staaten sind die Großverbraucher an fossilen Brennstoffen, an Öl, Erdgas und so weiter. Sie machen daraus Geschäfte. Für sie ist die Grundlage ihres Geschäftslebens nicht, dass sie einfach einkaufen, sondern dass dort unten gesichert jederzeit zu allen Bedingungen, die sie wollen, Erdöl geliefert wird. Eine solche Betrachtung führt dazu zu sagen, wir müssen die Ölregionen für uns strategisch betrachten. Und da bemerkt man mit einmal, eine strategische Betrachtung von Öl ist eine etwas andere, als sie ein Erdölkonzern macht. Der fragt sich, wo kann ich billig kaufen? Eine strategische Betrachtung von Öl, von Staaten vorgenommen, macht mit einmal die Verfügung über Öl zu einem Auftrag für das eigene Militär. Es macht es zum Auftrag, im Zweifelsfall auch kriegerisch dafür zu sorgen, dass dort alles richtig läuft. Davor werden alle Druckmittel eingesetzt, immer mit dem Hintergrund, wir sind eine mächtige Macht, um strategisch zu sichern, worauf man Anspruch erhebt. Nämlich wir wollen ja nicht, dass einer billig Auto fährt, haha, dass einer billig tankt, nee, sondern wir wollen, dass unsere Geschäftswelt aus der Verfügung über Öl billig und gut Angebote an die Welt machen kann, sich daraus bereichern kann. Wenn jetzt, wir haben ja gerade die Wirbelstürme im Golf von Mexiko gehabt, wir haben einen Krieg im Irak, wir haben allerlei kriegerische Androhungen am Golf. Wenn dadurch der Ölpreis steigt, dann ist das für die kapitalistischen Großmächte, Amerika, Europa, überhaupt kein Grund zurückzustehen, sondern im Gegenteil zu sagen, umso mehr müssen wir Einfluss auf diese Region ausüben, umso mehr müssen wir sichern, was uns zusteht. So werden andere Staaten zum Objekt der Gestaltung der großen, anspruchsvollen, imperialistischen Staaten in Europa, in Amerika, also dieser Großmächte, und dass die Vereinigten Staaten einen so großen Vorsprung an Macht haben, ist das Ärgernis der Europäer. Und wir kleinen Leute, ne, wir haben dann das Vergnügen, nicht nur mit Arbeiten, Kaufen, Bezahlen von Öl und sonst wie Produkten befasst zu sein, sondern auch noch in die kriegerischen Händel, die diese Staaten untereinander aufmachen, einbezogen zu werden als das Material, das auftreten muss und die Stärke des Staates gewährleisten. Und anderswo, die armen Leute stehen genauso für ihre Staaten gerade, müssen für sie gerade stehen und werden im Zweifelsfall dann auch mit kriegerischen Aktionen überzogen.
Vielen Dank, Andreas. Also jetzt nochmal zurück zu unserer, zu der aktuellen Auseinandersetzung Iran, USA, beziehungsweise in dem Fall jetzt Iran, Europa. Wir haben eben gehört vom Andreas, dass einerseits die Europäer eine eigene Kalkulation aufmachen, sich selbst betroffen fühlen, sehen, dass ihnen imperialistisch, also was den Einfluss anbelangt, die Macht anbelangt, die Fälle wegschwimmen. Andererseits sie aber auch nicht sich zu diesem Standpunkt durchringen können, na gut, dann sagen wir den Amerikanern, die jetzt im Augenblick hier die Sache bestimmen, halt, wo es lang geht. Welches Angebot machen Sie dann dem Iran, trotzdem oder daneben?
Ja, den Amis einfach mal Bescheid zu stoßen und zu sagen, sie sollen das gefälligst lassen, würde ja unterstellen, dass sie eine, sagen wir mal, ebenso gewaltige Alternative darstellen würden oder in die Welt setzen könnten, wie das die Amerikaner in Bezug auf den Staat Iran auf den Tisch gelegt haben. Die Verhandlungen zwischen Iran und Europa, die dauern ja schon etwas länger, und da konnte man immer feststellen, dass der Iran gesagt hat, ja bitteschön, wir können durchaus ins Geschäft kommen, aber dann müsst ihr meine Sicherheitsgarantie übernehmen, sprich, ihr müsst dafür sorgen, dass die Amis mich nicht wegputzen oder wegputzen können. Und das, in der Rolle sind die Europäer nicht. Das hält sie natürlich andererseits nicht davon ab, weil jetzt die sagen nicht einfach, okay, wir können nicht, also lassen wir die Finger davon, sondern jetzt müssen sie ja eine Rolle finden, wie sie von dieser Position her trotzdem in der ganzen Angelegenheit mitmischen können, wie sie sehen können, dass sie einen Einfluss behalten, genau auf die Frage, die eben vom Andreas nochmal angesprochen worden ist, wer bestimmt eigentlich darüber, ob ein Krieg geführt wird, wann er geführt wird, mit welchen Mitteln er geführt wird und so weiter. Also das ist erstmal der Ausgangspunkt, wobei sie letztlich wissen, dass diese Entscheidung nicht bei ihnen liegt, also nicht, wie der Herr Schröder sagt, in Berlin, sondern eben in Washington. So, jetzt gehen Sie folgendermaßen damit um. Und wir sollen Ihnen übrigens, also weil der kleine Mann gerade Thema war, dafür sollen wir den Schröders dieser Welt und den Fischers ja die Daumen drücken, dass das funktioniert. Also die machen sich jetzt auf und sagen den Iranern, also es gibt für euch eine Möglichkeit, nämlich, die besteht darin, erstens die Ansprüche, die ihr bezogen auf euer Nuklearprogramm habt, zivil sowohl wie militärisch, die habt ihr aufzugeben. Also, auch von den Europäern wird mal an der Stelle gesagt, ein quasi eigenes, naturgemäßes, in Anführungszeichen gesagt, naturgemäßes Recht eines Staates auf Kernenergie zur zivilen und dann vielleicht auch zur anderen militärischen Nutzung gibt es nicht. Also erst einmal, von diesem Standpunkt haben sie abzurücken. Dafür bietet, und das ist dann eine Frechheit sondergleichen, das muss man sich mal überlegen, bieten die Europäer ein paar Sachen an. Der erste Punkt heißt zum Beispiel, wir bieten euch eine Sicherheitsgarantie, was so viel heißt wie, wir überfallen euch nicht mit englischen und französischen Atomwaffen. Das war eh nie im Gespräch, aber jetzt wird ja das quasi so, es wird so getan, als würde man den Iranern ja ein Angebot machen wollen. Das zweite Angebot ist, wir arbeiten mit euch in Fragen der Nukleartechnik zusammen. Das heißt, wenn ihr dazu bereit seid, oder ihr habt gefälligst dazu bereit zu sein, so muss man das ja ausdrücken, von uns quasi vorgeben zu lassen, was ihr an Nukleartechnologie überhaupt in die Hände bekommt, was ihr dafür an Nuklearmaterial, was man ja dann benutzen muss, um irgendwas in Gang zu setzen, dass ihr das von uns bezieht und dann sind wir bereit, dafür eine gewisse Garantie zu übernehmen, dass ihr also, was weiß ich, ein kleines Atomkraftwerk bekommt, wo aber schon mal klar und ausgeschlossen ist, dass das zu irgendeiner weiteren Nutzung fähig ist. Also, das Angebot der Europäer an der Stelle heißt, unterwerft euch in eurem Interesse an Nukleartechnologie vollkommen unseren, wie sagt man da?
Ansprüchen, Forderungen.
Ja, also unterstellt es einem
unserer Kontrolle, kann man auch sagen, ne?
Konzept unserer Kontrolle. Und lasst uns quasi bestimmen, wo dieses Programm anfängt und wo es aufhört.
Damit, damit mischen Sie sich natürlich nicht nur in das Atomprogramm des Irans ein, sondern natürlich sofort auch in die Ordnungsansprüche der Amerikaner.
Allerdings ist es auch eine seltsame Einmischung. Den Europäern, haben wir gesagt, ist aufgefallen, europäisches Interesse leidet, also das Geschäftsinteresse, Machtinteresse der Großen, ne, leidet unter den amerikanischen Zumutungen eines neuen Krieges. Sie selber haben eigene Kriege auf der Tagesordnung, bereiten sich mit europäischen Eingreiftruppen auf so etwas vor, kündigen also den Bürgern Europas an, so etwas wie Amerika machen wir auch, aber nach eigenem Konzept. Jetzt macht Amerika ihnen einfach einen Strich durch die Rechnung, erklärt einfach, unser Sicherheitskonzept heißt, Iran muss auf Dauer einen Regimewechsel erleiden, im Zweifelsfall auch durch Krieg. So, was machen die Europäer? Sie machen jetzt eine Art von Botschafter der amerikanischen Botschaft. Sie überbringen die amerikanische Forderung. Sie sagen nicht, hey Iran, wenn du mit uns zusammengehst, können wir gemeinsam vielleicht die Amerikaner bremsen, sondern sie sagen, genau was die Amerikaner wollen, ihr dürft auf Dauer überhaupt nicht so weiter existieren. Ihr müsst euer atomares Konzept sowieso unserer Kontrolle unterstellen. Eure Energieversorgung muss im Grunde genommen unserer europäischen Kontrolle unterliegen. Ihr müsst in eurer Innen- und Außenpolitik sicherheitspolitisch von uns eingebunden sein, das heißt kontrolliert werden. All das ist doch ein tolles Angebot. Warum eigentlich? Ja, und da schmarotzen sie von der amerikanischen Kriegsdrohung. Sie nehmen sie kein Stück zurück. Sie sagen gar nicht, Krieg wäre nicht unser Geschäft, sondern sie sagen, ja, sonst kriegt ihr den Krieg von den Amis. Da ist es doch wohl ein Angebot, sich vollkommen den Europäern zu unterwerfen. Das ist ein Angebot, das hat es in sich. Sie treten damit den Iranern gegenüber, als wir verlangen eure vollkommene Unterwerfung an. Und jetzt ist es erstmal nicht so, wie du angedeutet hast, dass die Amerikaner das als mordsmäßigen Gegensatz zu sich sehen, sondern die Amerikaner sagen, wenn ihr so brav seid, wenn ihr quasi unsere Botschaft denen übermittelt, dann wird sich schon herausstellen, dass nie reicht, was diese Iraner uns anbieten. Wir kommen sowieso zu dem Ergebnis, letztlich ist das ein böses Regime. Da kommen die nicht raus. Probiert's halt, ringt ihnen so viel ab, es geht. Aber das, was bei uns schon feststeht, dieser Staat ist einer, der liegt auf der Achse des Bösen, da wird er nicht runtergenommen. Die Amerikaner sagen also, ihr seid in unserem Auftrag unterwegs, bitteschön, okay. Und die Europäer versuchen, damit ihr eigenes kleines Süppchen zu kochen, indem sie sagen, vielleicht kann man ja den Iran unter europäische Kontrolle zwingen und den Amerikanern so etwas wie den direkten oder schnellen Übergang zum Krieg abhandeln.
Andreas, wir haben eben ja vom Moritz auch noch mal gehört und du hast das auch noch mal gesagt, im Augenblick ist Europa noch nicht so aufgestellt wie die USA, also sie sind noch nicht in der Lage, mit so viel Material, Kriegsmaterial zu drohen.
Sie leiden darunter.
Darunter leiden sie, genau. So wie du jetzt eben das Vorgehen der Europäer erklärst, da kommt mir das so vor, als ob sie dadurch, dass sie den Druck der Amerikaner verdolmetschen, interpretieren, weiterreichen, sie diesem Druck so eine Art europäischen Anstrich geben wollen. Man könnte fast sagen, als ob sie, weil sie nicht in der Lage sind, machtvoll da einzugreifen, auf diese Art, auf diese Hintertür versuchen, doch noch einen Fuß in diesen Händel reinzubekommen, um dem Streit USA-Iran irgendwie eine europäische Note zu geben. Aha, kann man dann hinterher sagen, seht ihr, die Europäer haben also mitverhandelt, haben mitgewirkt, sind doch etwas wert in dem Ringen um Macht in der Welt.
So ist es. Und dabei ist auffällig, dass ihre sogenannten großzügigen Vorschläge gegenüber dem Iran so unverschämt aufgestellt waren, dass auch eine Reihe von anderen Staaten sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass der Iran so etwas annimmt. Der Iran hat es auch nicht angenommen. Ne? Die Europäer sind gleich weitergegangen und haben gesagt, dann bringen wir das Ganze vor den Weltsicherheitsrat. Im Grunde genommen eine amerikanische Perspektive, aber jetzt europäisch gewendet. Auf der letzten Direktorensitzung der IAEO, also der Aufsichtsbehörde über den Nichtverbreitungspakt für Atomwaffen, der Aufsichtsbehörde über atomare Atomkraftwerke und so weiter, da wurde darüber beschieden. Und da stellt sich heraus, nein, eine ganze Reihe von Ländern, Indien, China, Russland und so weiter, sind überhaupt nicht willens, diese europäische Interpretation, die sich versucht, in die amerikanische Kalkulation mit Krieg reinzuschleichen, zu teilen. Die sagen, das machen sie nicht mit. Gut, da gibt es dann bestimmte Abstimmungsmechanismen, aber jetzt machen wir uns einfach mal klar, was treiben eigentlich unsere Friedensminister aus Europa in diesem Prozess? Sie treiben nichts anderes als eine Kriegsdrohung für sich auszunutzen, diese Kriegsdrohung sogar diplomatisch zu unterlegen, indem sie sagen, wer unsere Vorschläge nicht annimmt, ist selber schuld. Sie bringen sich damit ein in eine Kriegsvorbereitung und behalten sich etwas vor. Sie behalten sich nämlich vor, beim nächsten Krieg selber zu entscheiden, ob sie sagen, für uns sind jetzt auch die nötigen Gründe beisammen. Der Iran ist ja nicht auf unsere Angebote eingegangen. So großherzig wie sie waren, unterwirft dich Europa. Vielleicht kriegst du dann nicht den Krieg der Amerikaner. Das liegt natürlich in amerikanischer Hand. Ne? Dieses großherzige Angebot hat der Iran nicht angenommen. Dann können wir entscheiden, uns beim Krieg zu beteiligen. Dann ist es ja nicht einseitig zustande gekommen. Ist natürlich etwas fad, für diese Großmächte Ansprüchen für Supermacht der Zukunft zu sein, Europa, schon wieder dazustehen mit amerikanischen Konfrontationen in Sachen Krieg, sich auseinandersetzen zu müssen. Amerika bestimmt das Vorgehen und die kriegerische Zuspitzung und Europa versucht irgendwie den Gegensatz. Wir wollen eigentlich selber über Kriege bestimmen. Wir wollen selber Regionen gestalten. Wir wollen selber Regionalmächte bestimmen und auf uns verpflichten. Den Gegensatz zu Amerika nicht zu sehr voranzutreiben, aber unter diesem Mantel nicht zu sehr, wird nichts anderes betrieben als eine Konkurrenz mit Amerika darum, wie weit lasst ihr eigentlich noch Mitsprache über Kriege zu, wie weit respektiert ihr europäische Interessen.
Vielen Dank, Andreas. Wir sind schon fast am Ende der Sendung angekommen und ich möchte euch beide aber doch nochmal eine Frage stellen, die jetzt eher persönlich ist. Wir haben in den letzten 2 Stunden über eine Welt gesprochen, in der es ums Geschäft geht, in der wegen dem Geschäft ganz viel Gewalt unterwegs ist, in der diese Gewalt dann von den Amerikanern erstmal überall auf dem Globus eingesetzt und angedroht und eingesetzt wird, in der Welt, in der sich aber die Europäer an diesem Machtspiel auch beteiligen. An euch also jetzt die Frage, jemand, der geschult ist im marxistischen Denken, wie stellt er sich als Einzelner dazu? Also abgesehen, das erste Urteil ist natürlich, ihr seid wahrscheinlich nicht begeistert von dieser Art, wie die Welt organisiert ist.
Keinesfalls sind wir begeistert. Die Art und Weise, mit der man hierzulande konfrontiert ist, wie man Partei beziehen soll. Wir sind gegen die Amerikaner. Wir sind für die Europäer. Ist nicht unsere Sache. Wir machen uns lieber klar, welche Prinzipien sowohl in Amerika als auch in Europa dazu führen, dass schon wieder Kriegsdrohungen auf dem Tisch sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wir finden, all die Gründe, die wir ermitteln können in diesen Kriegen, laufen nur auf eins hinaus. Eine Weltordnung des Kapitalismus, der Gegensätze zwischen den Staaten, die dazu führen, dass schon wieder Weltordnung und Weltfriede verteidigt werden müssen, natürlich mit Krieg, spricht gegen den Frieden dieser Weltordnung, spricht gegen die daran Beteiligten und nicht für eine Parteinahme für Deutschland, für das Deutschland von Schröder oder Merkel, für das Europa der 25. Nein, dafür spricht es nicht. Es spricht gegen Amerika genauso wie Europa und alle anderen beteiligten Staaten. Eigentlich steht es dafür, unser Argument, dass man diese Weltordnung nicht hinnimmt, sondern mit gut begründeten Argumenten in Frage stellt. Und solche Argumente kann man ja in unserer Zeitschrift im Gegenstandpunkt nachlesen oder unter www.gegenstand.com einmal sich herunterladen. Oder man kommt zu Diskussionsveranstaltungen, wie wir sie zum Beispiel am nächsten Montag, dem 10. Oktober um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69 durchführen werden. Das kann man bestimmt auch nochmal nachlesen.
Also Andreas, zunächst mal danke schön für diesen Hinweis nochmal auf die Diskussionsveranstaltung am Montag, dem 10. Oktober um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Aber nochmal an dich, Moritz, die Frage.
Ja gut, einerseits, ich schließe mich voll dem an, was der Andreas gesagt hat. Angesichts dessen, was wir hier als kleinen Ausschnitt mal analysiert haben, kommt natürlich nur ein Schluss raus. Man muss diese Sache, die da heißt Kapitalismus, der als dieses Pärchen von Geschäft und Gewalt weltweit auftritt, dem muss man das Handwerk legen. Nur, der Punkt ist der, wenn man schon kritisch unterwegs ist, und es sind ja nicht nur Leute, es gibt da außer uns noch viele andere Leute, die ein Unbehagen haben, denen die unzufrieden sind. Es reicht einfach nicht, bei dieser Unzufriedenheit stehen zu bleiben, wenn man nicht den Schritt macht, sich darüber Rechenschaft abzulegen, mit welcher Sache, mit welchem Gegner hat man es eigentlich zu tun. Also, wenn man gegen einen Krieg ist, dann ist ein Standpunkt, der sagt, ich hätte lieber Frieden, zu einfach und er ist verkehrt. Ganz einfach gesagt, wo werden die Gründe für den Krieg gelegt, wenn nicht im Frieden? Das ist ein ganz billiges Argument, ein einfaches Argument, kann eigentlich auch jeder nachvollziehen. Und dazu meinen wir, hätten wir jetzt heute einen Beitrag geliefert, und wir würden uns freuen, wenn wir viel mehr mit Leuten, die auch einen Brass auf die Welt haben, aber nicht wissen, wie sie funktioniert, nicht genau wissen, mit welchen Gegnern haben sie es eigentlich zu tun, uns mal zu streiten, uns zu diskutieren, zu unterhalten darüber, wie funktioniert eigentlich dieser Laden, damit man in der Kritik, sowohl theoretisch wie dann auch praktisch, keine Fehler macht und am Ende auf falsche Bündnispartner oder sonst irgendwie setzt. Wie gesagt, dieser Schritt ist auf jeden Fall, also sich klar zu werden, mit wem und mit was hat man es eigentlich zu tun, das ist auf jeden Fall eine notwendige Voraussetzung, um dann überhaupt mal zu diskutieren, könnte man wann was machen. Ja? Dass man das will, wenn man das nicht aushält, das glaube ich sofort, und das, der Meinung, auf dem Standpunkt stehe ich auch, nur es hilft ja nichts. Man muss wissen, so funktioniert der Laden, dann weiß ich auch erst, wie man gegen ihn vorgehen kann.